herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus, wie ihr ja wisst, geht es bei diesem Podcast darum, euch möglichst viele Informationen zu liefern, was die Entstehung und Behandlung der MS betrifft. Heute habe ich mir mal wieder vorgenommen, eine ganz grundsätzliche Sache zu besprechen, beziehungsweise eine ganz basale Struktur in unserem Gehirn, die sich Myelin nennt. Über diesen Begriff stolpert man in jedem Absatz, der die MS beschreibt und erklärt. Und für viele ist das der Hauptpunkt, den sie zur MS wiedergeben. Nämlich so ungefähr, bei der MS geht das Myelin kaputt. Aber was ist dieser Stoff, wozu ist er gut und was ist das Problem, wenn er kaputt geht? Wie genau läuft das Ganze bei der MS wirklich ab? Und natürlich wollen wir auch wissen, inwiefern das ganze System auch repariert werden kann. Aber dafür brauchen wir ein gewisses Grundverständnis zum Myelin und das müssen wir uns in gewisser Weise erarbeiten. Aber keine Sorge, ich versuche euch bei der Hand zu nehmen und es so verständlich wie möglich zu machen. Übrigens, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Adrian Mink-Schumacher und ich bin Arzt und Wissenschaftler, beschäftige mich sogar seit mittlerweile 16 Jahren intensiv mit der MS. Ich hoffe also, dass ich euch heute etwas ausführlicher zum Myelin erzählen kann. Weil das Ganze dann doch etwas Zeit braucht, habe ich entschlossen, in dieser Folge über Aufbau und Funktion von Myelin zu sprechen und dann das nächste Mal über die Schädigung und Reparation von Myelin. Aber lasst uns keine Zeit verlieren, sondern legen wir doch einfach gleich mal los. Starten wir mal wieder mit einer Geschichte. Aber dieses Mal keine Geschichte eines Patienten, sondern eher eines Freundes von mir. Wir saßen vor einigen Jahren zusammen und erzählten uns von unseren Jobs. Er ist kein Mediziner, sondern Ingenieur und hatte aber gerade aus seinem Umfeld gehört, dass jemand frisch mit einer MS diagnostiziert worden war. Also wollte er von mir natürlich alles darüber wissen und er hatte bereits online etwas gelesen und wie ich vorhin schon sagte, kam dann auch schon gleich der Begriff Myelin auf. Was ich nicht verstehe, sagte er, ist, was genau das Problem ist, wenn dieses Myelin weg ist. Nach seinem Verständnis war nämlich das Myelin allen voran eine Isolationsschicht wie beim Kabel. Für ihn war das Axon eine Leitung, die elektrische Ladung leitet, mit einer Umhüllung, die plötzlich durch die MS kaputt gemacht wird. Soweit so gut, so wird es ja auch immer gerne erklärt. Er dachte aber einen Schritt weiter. Seine Worte waren sinngemäß: In meiner Vorstellung, wenn ein Haufen blanker Kabel rumliegen und sich berühren, dann gibt es einfach einen massiven Kurzschluss und das ganze System fährt einfach nur herunter. Das fand ich eine tatsächlich total logische, aber verzeiht mir etwas abstruse Vorstellung. MS, sozusagen der große Kurzschluss. Zum Glück ist der Kurzschluss bzw. der große Shutdown nichts, was MS-Patientinnen und Patienten im Alltag ständig erleben müssen. Auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass manche von euch vielleicht manchmal Situationen erleben, wo alles für einen Moment plötzlich viel zu viel wird und man innerlich ausschaltet. Das vielleicht schon. Aber bitte stellt euch nicht, wie mein Freund, dann einen Kabelsalat von blanken Stromkabeln vor, der auch noch Funken schlägt. So einfach ist es dann auch wieder nicht. Daher versuche ich heute mal etwas genauer zu erklären, was diese Erzählung von der Isolierschicht Myelin genau bedeutet. Fangen wir also an mit Frage 1. Was ist die Funktion von Myelin im zentralen Nervensystem? Wie wir alle schon gehört haben, spielt im ZNS, also dem zentralen Nervensystem, das Myelin eine entscheidende Rolle bei der schnellen und effizienten Weiterleitung von Nervenimpulsen. Myelin ist, wie wir gerade gehört haben, eine Art Hülle, die die Axone von Nervenzellen umgibt. In anderen Beschreibungen ist eben von einer Isolierschicht oder Schutzschicht die Rede. Aber bevor ich darauf genauer eingehen kann, erst einmal nochmal eine kurze Wiederholung, was überhaupt mit Axonen gemeint ist. Axone sind Auswüchse von einzelnen Nervenzellen und wirklich lange Fasern, die elektrische Signale über große Entfernungen im Körper transportieren können. Und mit lang meine ich wirklich lang. Zum Beispiel gibt es Fasern, die von der Spitze des Kopfes den gesamten Weg bis zum unteren Rücken zurücklegen können. All das ist eine einzige Faser einer einzelnen Nervenzelle. Nur wenige Mikrometer dünn, aber dafür mehr als einen Meter lang. Übrigens ist das System beinahe das gleiche bei anderen Säugetieren, wie zum Beispiel, nehmen wir doch einfach mal die Giraffe. Die haben nun wirklich eine lange Strecke zu meistern, um vom Kopf zum unteren Rücken zu kommen. Und es geht ja gar nicht mal nur darum, dass diese Faser über eine so große Distanz schnell und effizient leiten kann, sondern erst einmal, dass sie überhaupt am Leben bleibt, ihre Struktur aufrechterhalten kann und so weiter. Das allein erfordert ein Höchstmaß an Koordination und Energie. Aber dass dann noch ein Signal, ein elektrischer Impuls diese Strecke ablaufen kann und das in möglichst kurzer Zeit, ist natürlich eine große technische Herausforderung. Denn die Impulse, die hier laufen, enthalten ja wichtige Informationen, wie zum Beispiel Anweisungen vom Hirn an die Muskeln oder Wahrnehmungen von der Haut, die am Hirn verrechnet werden müssen. Kurzum, damit wir in der Welt navigieren können, muss diese Kommunikation schnell und reibungslos funktionieren. Was ist nun hier also die Rolle des Myelins? Das Myelin sorgt dafür, dass die Signale schnell und ungestört entlang der Axone laufen können und das, indem es die elektrische Leitfähigkeit erhöht und die elektrischen Impulse vor Störungen schützt. Auf diese Weise ermöglicht das Myelin also insgesamt eine präzise und effektive Kommunikation zwischen verschiedenen Teilen des Gehirns und des Rückenmarks. Aber lasst uns ruhig noch etwas tiefer eintauchen. Wie funktioniert diese Leitungsverbesserung wirklich? Hierfür muss ich einen weiteren Begriff einführen, nämlich die saltatorische Reizweiterleitung. Bitte, was ist das? Saltatorisch ist lateinisch für springen. Also springt das Signal etwa? Stell dir mal Folgendes vor. Du bist auf einem matschigen Feldweg unterwegs. Wenn du durch den Matsch wartest, kleben die Füße fest, es ist eine zähe Masse und du kommst nur langsam voran. Und es ist auch wirklich wahnsinnig anstrengend. Falls nun aber in regelmäßigen Abständen Steine im Weg versenkt liegen, könntest du von einem Stein zum nächsten springen. Hüpf, hüpf, hüpf. Damit bist du natürlich viel schneller. Das Springen ist zwar anstrengend, aber insgesamt verbrauchst du auf jeden Fall deutlich weniger Energie, als wenn du versuchst, durch den Matsch zu warten und du machst dir auch deine Schuhe nicht so schmutzig. Saltatorische Reizleitung funktioniert ähnlich. Das Signal springt von einem Bereich des Axons zum nächsten, anstatt den gesamten Weg entlang zu reisen. Mit Signal sind hier genauer gesagt Verschiebungen von bestimmten Ionen, allen voran Natrium gemeint, die durch die Membran des Axons ein- und ausströmen. Das Axon kann man sich nämlich wie einen Schlauch vorstellen, der aus dieser feinen Membran besteht. Innerhalb des Schlauchs befindet sich eine andere Konzentration von diesen Ionen als außerhalb. Wir haben also ein Ungleichgewicht, was zu einer elektrischen Spannung entlang der Membran führt. Durch kleine Kanäle im Schlauch, also selbstgesteuerte Schleusen, kann dieses Ionenverhältnis kurzzeitig verändert werden. Das heißt, Ionen strömen ein und es verändert sich die Spannung an der Membran. Und damit haben wir dann einen elektrischen Impuls. Dieser kann dann Stück für Stück an der Membran entlang wandern, eben indem sich die Ionenverhältnisse wegen zum Beispiel Kanalöffnungen verschieben. Auch wenn ein Axon kein Myelin hat, dann passiert das so. Stück für Stück läuft diese Verschiebung an der Membran des Axons entlang in einer Art Kettenreaktion. Diese Art der Erregungsleitung funktioniert, ist aber, wie in meinem Beispiel eben, langsam und energieaufwendig, also das Matschwarten. Eine andere Art und Weise, wie dies schneller geht, ist, wenn der Durchmesser des Schlauchs größer ist. Das ist eine, sagen, physikalische Gesetzmäßigkeit. Also können dickere Axone schneller leiten. Und tatsächlich sind die schnell leitenden Axone im Körper auch deutlich dicker im Durchmesser als langsam leitende. Oder im Tierreich sieht man gerade bei wirbellosen Tieren wie dem Tintenfisch auch ganz extrem dicke und riesige Axone. Aber das ist ein eher primitiver Versuch, schnelle Nervenleitungen zu erreichen. Bei den Wirbeltieren hat die Natur tief in die Trickkiste gegriffen und sich eben das Myelin und die saltatorische Reizleitung ausgedacht. Das Myelin hat also die Aufgabe, bestimmte Bereiche des Axons elektrisch zu isolieren, sodass hier keine solche Ionenströme über die Membran erfolgen müssen und nur an ganz bestimmten Stellen, die in regelmäßigen Abständen kommen, gibt es dann eine wirkliche elektrische Aktivierung. Also damit das Signal trotzdem laufen kann, obwohl ganze Bereiche elektrisch inaktiv sind, muss es dann auch entsprechend stark sein, das Signal. Und die entscheidenden Punkte, an denen das Signal amplifiziert wird, sagen wir, sind dann ohne Myelin und werden als Raumwirsche Schnürringe bezeichnet. Übrigens Schnürringe deswegen, weil hier das Axon, wenn man es zum Beispiel von der Seite aus betrachtet, wie eingeschnürt aussieht, dass sich eben um eine Lücke in der Umhüllung handelt. Wenn man sich jetzt bildlich vorstellen kann, dann sieht ein Axon also aus wie so eine Art Wurstkette mit diesen regelmäßigen Einschnürungen, wo das Axon unbedeckt ist und wo die Ionenströme stattfinden. Durch diese springende Reizleitung können Nervenimpulse Geschwindigkeiten von bis zu 100 Metern pro Sekunde erreichen. Das ist tatsächlich schneller als ein Formel-1-Auto. Ein weiterer toller Aspekt ist der folgende. Da das Signal nur an den Raumwirschen Schnürringen verstärkt werden muss, benötigt es weniger Energie, als wenn man eine kontinuierliche Reizleitung entlang dem Axons hat. Denn diese Ionenverschiebungen muss ja auch immer wieder rückgängig gemacht werden und das braucht Energie. Insgesamt ist eine saltatorische Reizleitung ein faszinierender Prozess, der es unserem Nervensystem ermöglicht, Informationen mit wirklich unglaublicher Geschwindigkeit und Effizienz zu verarbeiten. Es ist auch ein wichtiger Teil dessen, was uns ermöglicht, zu denken, zu fühlen und zu handeln, und zwar alles in Echtzeit. So, jetzt haben wir wirklich viel Zeit darauf verwendet, Sinn und Mechanismus von Myelin zu verstehen. Widmen wir uns doch erstmal der nächsten Frage. Und zwar lautet diese: Wie ist die Zusammensetzung von Myelin? Myelin besteht hauptsächlich aus Lipiden, also Fetten, und zu einem deutlich kleineren Teil aus Proteinen. Wenn man ein Hirn aufschneidet, dann sieht der Inhalt erstaunlich weiß aus. Vor allem im Gegensatz zu vielen anderen Organen. Das ist wortwörtlich das ganze Fett aus dem Myelin, das man hier anschaut. Daher hat auch die weiße Substanz, im Gegensatz zu der grauen, ihren Namen bekommen, wo ja die ganzen Fasertrakte, also die gebündelten Axone, entlanglaufen, die alle jeweils ihre fettige Myelinschicht haben. Also nochmal, die Grundstruktur des Myelins sind ganz klar die Fette. Zu den wichtigsten gehören hier verschiedene Arten von Sphingolipiden und auch Cholesterin. Und diese Lipide sind in einer spezifischen Anordnung angeordnet, die eine hohe Isolationsfähigkeit eben gewährleisten kann. Die Proteine sind jedoch eine essentielle Ergänzung dazu, denn sie helfen bei der Strukturgebung und bei verschiedenen Versorgungsfunktionen, um das Myelin und das darin eingewickelte Axon am Leben zu halten. Jetzt muss ich nochmal mit einem anderen Beispiel kommen. So wie zum Beispiel eine Tür aus Holz besteht, aber eigentlich Metallscharniere und Beschläge, sowie das Schloss, die wirklich speziellen Funktionen übernehmen, sind beim Myelin die Lipide das Baumaterial und die Proteine erfüllen die erweiterten Aufgaben, wie zum Beispiel die Strukturgebung, die Verankerung. Ich werde später noch einmal darauf eingehen, was genau ich damit meine. Davor sollten wir erst einmal lernen, wie das Myelin überhaupt an die Axone kommt. Daher meine nächste Frage: Wer produziert das Myelin? Im 19. Jahrhundert, als Persönlichkeiten wie Rudolf Virchow, der sehr bekannte Pathologe aus Berlin, erstmalig Myelin beschrieben, war die Idee, dass dieses von den Neuronen selbst produziert werde. Erst ein Jahrhundert später fanden andere Forscher heraus, dass die Produktion von Myelin durch ganz spezialisierte andere Zellen erfolgt. Je nach Lokalisation haben sie aber unterschiedliche Namen bekommen. Während die Myelin produzierenden Zellen im zentralen Nervensystem als Oligodendrozyten bekannt sind, machen im peripheren Nervensystem die Schwannzellen das Myelin. Und während Schwanzzellen sozusagen monogam sind, weil jede Schwanzzelle sich für nur ein Axon zuständig fühlt, sind Oligodendrozyten oder Oligos, wie wir sie liebevoll nennen, sozusagen polygam und myelinisieren bis zu 80 Abschnitte auf verschiedenen Axonen gleichzeitig. Weil die MS eine Erkrankung des zentralen Nervensystems ist, interessieren wir uns in der MS-Forschung also allen voran für die Oligodendrozyten. Was machen die Oligos also genau, wenn sie myelinisieren? Diese Zellen wickeln ihre Zellmembran um die Axone herum und bilden somit Stück für Stück die Schichten aus Myelin. Oligodendrozyten im ZNS können wie gesagt mehrere Abschnitte an unterschiedlichen Axonen gleichzeitig umwickeln. Übrigens meine ich, wenn ich wickeln sage, wirklich ein Wickeln. Also das ist keine Vereinfachung, sondern tatsächlich ein höchst mechanischer Prozess. Der Oligodendrozyt stülpt seine eigene Zellmembran aus und schiebt sie in vielen Touren um das Axon herum. Diese Membran wird im Rahmen des Wicklungsvorgangs zum Endprodukt Myelin umgewandelt. Myelin besteht im Wesentlichen, hatten wir gerade auch gelernt, aus zwei wichtigen Bausteinen, Lipiden und Proteinen. Und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, sind die Lipide Bestandteil der Zellmembran der Oligos, die dann zum Myelin wird und letztendlich also das Baumaterial. Gleichzeitig spielen aber die myelineigenen Proteine eine ganz entscheidende Rolle, denn sie können dann wichtige Spezialfunktionen erfüllen. Eine solche Funktion wäre zum Beispiel, das Myelin am Axon zu verankern. Eine andere wichtige Funktion ist es, die verschiedenen Myelinschichten zu kompaktieren, also dichter aneinander zu pressen. Stellt euch euren Altpapierkorb vor. Hier liegen viele Schichten Papier ganz lose aufeinander geworfen. Wenn man aber einmal dort feste draufdrückt, dann kann man das Ganze zu einem ordentlich dichten Paket machen. Es wird ein kompakter Haufen. Also auch solche Prozesse spielen bei der Bildung von Myelin eine wichtige Rolle. Und das wird bewerkstelligt durch bestimmte Proteine, die innerhalb des Myelins sitzen und die verschiedene Schichten zum Beispiel aneinander ranziehen. In all dieser Vereinfachung von der Form und Funktion des Myelins vergessen wir aber immer, dass es eigentlich eine doch recht komplexe Struktur ist. Hintergrund für die Komplexität ist, dass die inneren Schichten des Myelins genauso gut instand gehalten und versorgt werden müssen wie die äußeren. Und auch das umhüllte Axon sollte ja nicht darunter leiden, dass es von seiner Umgebung abisoliert wurde. Deswegen haben wir viele Kanalproteine und andere Funktionsproteine eingebaut im Myelin, welche diese Rolle übernehmen. Das heißt, wir haben einerseits die mechanische Schutzfunktion und elektrische Isolierung, welche vor allem durch die Kompaktheit des Myelins zustande kommt. Weil aber durch eben diese Kompaktheit wiederum relativ wenig Nährstoffe und Baustoffe an die inneren Schichten des Myelins und an das Axon selbst kommen, muss ein System von Kanälen und Zugängen angelegt sein, damit diese Moleküle hinkommen, wo sie gebraucht werden. Und das ist eine echte Mammutaufgabe. Tatsächlich würden alle Forschende, die den Aufbau und Struktur von Myelin untersuchen, Myelin wirklich nicht als dumme Isolationsschicht bezeichnen, sondern vielmehr als ein Unterstützungssystem des Axons, was auch viel mit anderen Systemen kommunizieren muss. Zu diesen anderen Systemen gehören die Neurone und die Axone selber, aber auch andere wichtige unterstützende Zellen wie die Astrozyten, die ihre Füßchen auch zu den Ranvierschen Schnürringen ausstrecken können, um dort zum Beispiel die Reizweiterleitungsprozesse zu unterstützen. Diese Systeme sprechen also alle miteinander und orchestrieren so den Tanz aus schneller Reizleitung, Ernährung und Unterstützung aller Beteiligten. Und übrigens ist das ein Prozess, der ein Leben lang geht und der höchstwahrscheinlich modulierbar ist. Einerseits wird nämlich das Myelin im Laufe der frühen Entwicklung, also in der frühen Kindheit, angelegt und weiter aufgebaut. Auf der anderen Seite gibt es an unterschiedlichen Stellen Hinweise darauf, dass auch im Erwachsenenalter noch moduliert werden kann, wie gut ein Axon myelinisiert ist. Höchstwahrscheinlich hängt das damit zusammen, wie wichtig ein bestimmter Signalweg ist, also sozusagen wie viel befahren eine Datenautobahn ist. Und das ist natürlich super spannend, weil es nahelegt, dass wir auch im Erwachsenenalter einen Einfluss darauf haben, wie gut unsere Reizweiterleitung und Prozessierung im Hirn funktioniert, indem wir zum Beispiel regelmäßig lernen und Gehirnjogging machen. Das kann einerseits durch intellektuell anspruchsvolle Tätigkeiten passieren oder eben durch den Entschluss, eine neue Sprache zu lernen, ein Hobby oder was auch immer. Ihr seht, wir sprechen im weitesten Sinne um neuronale Plastizität. Und wenn ich das so erzähle, dann denkt man eigentlich eher an eine andere Struktur, die unser Vermögen zu lernen wiedergeben kann, nämlich die Verknüpfung zwischen Nervenzellen, die wir Synapsen nennen. Und das stimmt auch, aber eben der andere oder zweite Mechanismus, wie wir vielleicht im Alter unser Wissen konsolidieren oder neue Sachen unterschiedlich bewerten, das könnte der Grad der Myelinisierung sein. So, jetzt wo wir wissen, wie besonders Struktur und Aufbau des Myelins ist, müssen wir uns also als nächstes der Frage widmen, was denn genau bei der MS damit passiert. Das wird also der Inhalt der nächsten Folge sein, zusammen mit der Frage, inwiefern einmal kaputtgegangenes Myelin auch dann wieder aufgebaut werden kann. Das nennen wir nämlich die Remyelinisierung und hierzu gibt es tatsächlich auch spannende Ansätze, wie man das medikamentös fördern, unterstützen kann. Dies also als ein kleiner Cliffhanger und Aussicht auf den zweiten Teil über Myelin hier im Podcast. Damit wäre ich also am Ende für heute angekommen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schickt sie wie immer gerne an info@mspodcast.de. Ich bin leider etwas hinterher mit den Antworten, werde aber irgendwann auf jeden Fall antworten. Wenn ihr noch einen Menschen kennt, den oder die dieser Podcast interessieren könnte, bitte empfehlt MS im Fokus weiter. Ich freue mich wirklich sehr über jeden oder jede neue Hörerin. Und das gibt mir wirklich Kraft und Energie auch für weitere neue Folgen. Damit wünsche ich euch für heute alles Gute und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Bis dann!